Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Ökonomien der Sichtbarkeit. ZU-Professor Dr. Jan Söffner sprach am 4. Februar 2020 unter dem Titel Theorie und Ökonomie – Gedanken zu Platon.
Danke dir so sehr. Also das ist, jetzt haben wir die dreifache Fallhöhe. Erstens von deiner Einführung her, zu dem Niveau meines Vortrags. Zweitens bin ich immer gut da drin, irgendwie große Sachen anzukündigen. Und dann muss man halt sehen, ob es dann hinterher was wird. Und drittens dann auch noch die persönliche Fallhöhe. Das kriegen wir alles noch hin. Ich hoffe, dass ich irgendwie da heil rauskomme. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, irgendwie jetzt über Platon zu sprechen. Ich werde nicht so bildtheoretisch sein, aber es geht vor allen Dingen trotzdem darum, jetzt mal ein anderes Bild von Platon und auch von Theorie zu entwickeln, als das gewöhnlich der Fall ist. Platon gilt ja normalerweise eigentlich sowohl als Feind jeglicher Form der Vermarktung von Denken, das ist sozusagen seine Feindschaft gegenüber den Sophisten, auf die ich zurückkommen werde, und auf der anderen Seite auch ein Feind von Bildern, weil sozusagen Bilder nicht den Ideen dann in der Hinsicht entsprechen. Ich möchte diesmal genau dieses Bild in doppelter Hinsicht ein bisschen versuchen umzudrehen. Dabei nicht von einer Theorie der Ökonomie zu sprechen, wie das vielleicht an dieser Universität häufiger der Fall ist, sondern eher von einer Ökonomie der Theorie. Dabei möchte ich möglichst unmetaphorisch vorgehen. Unmetaphorisch heißt so viel wie, einerseits möchte ich nicht von einer Ökonomie des in irgendeiner Form Symbolischen sprechen, die dann selber symbolisch wäre, also Austausch von Gedanken, Austausch von Zeichen, symbolischer Tausch und so weiter, sondern ich möchte tatsächlich davon sprechen, wo es wirklich um Geld geht. Also wo sozusagen tatsächlich Geld bezahlt wird. Dazu gibt es ein Problem, auf das ich später zurückkommen werde, nämlich, dass es schwer ist, Gedanken oder Theorie als Ware zu definieren. Und auf der anderen Seite möchte ich auch bei der Theorie unmetaphorisch vorgehen. Und das griechische Wort Theoreo heißt so viel wie sehen oder schauen. Und Theorie und Theater haben denselben Wortstamm. Also mit anderen Worten, also es wird ums Sehen gehen. Also Theoria ist sozusagen eine Form des Sehens, um die es da gehen soll. Mit anderen Worten, die Ökonomie der Theorie soll sozusagen tatsächlich eine Ökonomie der Sichtbarkeit dann auch. Die Zeit, auf die ich mich konzentriere, ist natürlich das frühe 4. Jahrhundert vor Christus. Und ich werde mich sozusagen damit auf die Zeit fokussieren, in der Denken und Markt noch in einem sehr, sehr besonderen Verhältnis auf der einen Seite zueinander stehen und auf der anderen Seite der Begriff der Theorie als Theoria tatsächlich geprägt. Ich stelle deshalb einfach zwei einfache Fragen, lege sie diesem Vortrag zugrunde, nämlich erstens, was ist Theorie um 400 vor Christus und zweitens, wie situiert sie sich auf dem Markt? Die Antworten darauf sind allerdings weniger einfach und da werde ich mich eben auf Platons Phaidon-Dialog vor allen Dingen konzentrieren. Das ist der Dialog, der erzählt, wie Sokrates stirbt. Es wird drei Teile geben, nämlich erstmal werde ich mich um die Theorie kümmern, dann werde ich mich um den Markt kümmern und schließlich werde ich Schlussfolgerungen ziehen. Der letzte Teil wird der kürzeste sein, also wenn die ersten zu lang sind und sie sich anfangen zu langweilen, können sie sich auf den dritten Teil freuen, der wird ein bisschen kürzer. Also ich beginne mal mit der Theorie. Jetzt kommt schon mal die erste Sichtbarkeit, die 1 für den ersten Teil. Theoria im Griechischen bedeutet, hier beziehe ich mich zum Beispiel auf Judy Ward, aber es gibt viele, die darüber schon gearbeitet haben, in erster Hinsicht erstmal das, was wir heute Sightseeing nennen. Also man reist zu fremden Heiligtümen und guckt die sich an. Herodot nennt sozusagen seine Reise nach Ägypten, wo er dann die entsprechenden Monumente sich anguckt, Theoria. Zweitens, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger und wahrscheinlich im alltäglichen Gebrauch noch viel präsenter gewesen, ist Theoria das, was man macht, wenn man zusieht. Und zwar sowohl im Theater als auch beim Sport. Es gab sozusagen eine Art Theoria-Kasse, eine Theoriekasse. Die Wohltätigkeitskasse war für ärmere Athener, die sonst nicht ins Theater konnten oder sonst eben nicht zu den entsprechenden Events konnten. Das heißt sozusagen, Theoria war sozusagen Zugucken bei einem Event. Allerdings ist der Fokus dabei auch direkt auf besondere, und das ist die dritte Bedeutung, besondere Gesandtschaften. Also man schickt immer, jede Stadt schickt zu der anderen Stadt eine Theoria, also eine Gesandtschaft, um dann die entsprechenden Events dort anzusehen. Das heißt, es ist so ein bisschen, der Fokus ist nicht unbedingt nur auf das große Publikum gelegt, sondern auf die VIP-Lounge, könnte man jetzt heute sagen. Aber die VIP-Lounge ist natürlich nicht die VIP-Lounge, wie sie heute wäre. Und viertens schließlich gibt es dann Theorien, also auch als Gesandtschaften, die eher eine religiöse Form der Schau ausführen, nämlich die Teilnahme an Mysterien, also Pilgerschaft zu bestimmten Kulten. Es gab sozusagen da Gesandtschaften zu Orakelbefragung oder Überführung von Gegenständen, also Theoriae, also solche Gesandtschaften brachten das heilige Feuer aus Delphi und den heiligen Lorbeer aus Tempel sozusagen. Also ist es, wenn man das jetzt versucht zusammenzufassen, ist also auf jeden Fall Theoria Teil dessen, was Caroli Kereni eine Religion der Schau und Festlichkeit den Griechen zugeschrieben hat. Also es geht um das Sehen und es geht um die Festlichkeit auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Religion der Schau und Festlichkeit, sondern auch die politische Öffentlichkeit als Schau und Festlichkeit. Also sozusagen auch die Machtausübung als Schau und Festlichkeit. Und in den Kontext situiert sich nun Platons Neudefinition der Theorie als sozusagen das Ziel des philosophischen Denkens. Dabei kann er zurückgreifen auf einen Sonderfall der Wortverwendung, nämlich von Thales, wo es eine Verwendung der Theorie als Sternenschau sozusagen schon gab. Also es geht sozusagen auch da schon um die Schau des Kosmos, die so eine intellektuelle Dimension auf der einen Seite schon hat, aber auf der anderen Seite noch größere Nähe auch wirklich zu dem tatsächlichen Ansehen von Dingen. Jetzt ist natürlich die Frage an der Stelle, worauf bezieht sich Platon genauer? Denn dieser Sonderfall spielt gar nicht so die entscheidende Rolle und genau das bringt eigentlich der Phaidon-Dialog tatsächlich zum Ausdruck. Denn es ist auf der einen Seite ein Dialog, in dem Sokrates seinem Tod entgegengeht und die These auch stellt, dass Philosophie eigentlich sozusagen eine Form des Sterbens, nämlich der Loslösung der Seele vom Körper ist. Und damit in eine Richtung geht, bei der man sagen kann, ja, das Ziel dieser Theorie ist also die Loslösung der Seele vom Körper und eine besondere Form der Erkenntnis. Aber auf der anderen Seite wird dieser Tod verzögert dadurch, dass eine Theoria stattfindet. Nämlich Schiffe fahren aus nach Delos, um dort an einer Theoria-Gesandtschaft teilzunehmen. Das heißt, wir haben sozusagen die rituelle Theoria auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir diejenige Theoria, aus der sich dann das heutige Wort Theorie entwickeln wird. Und die werden einander entgegengesetzt. Das Ganze findet statt in der Heliaia, das ist sozusagen der große Gerichtshof, der steht auf der Agora, also dem Marktplatz. Also hier habe ich das in meinem künstlerischen Gestus markiert, wo das in etwa sein muss. Und vermutlich war das Gefängnis in etwa so hier. Auf jeden Fall scheint sich der Dialog dort zu situieren. Da ist Sokrates gefangen und da wartet er auf seinen Tod und wartet darauf, dass diese andere Gesandtschaft zurückkommt. Und diese Gesandtschaft fährt nach Delos, nur damit wir das hier klar haben. Also hier diese Flecken sind auch mein künstlerischer Gestus. Da habe ich den Flughafen rausgenommen, weil das war die beste Karte, auf der man mal Delos einfach mal schön sehen konnte. Die Schiffe sahen in etwa so aus und mit anderen Worten, also natürlich nicht ganz. Also man sagte, also das Schiff, auf dem er gefahren wurde, war dasjenige Schiff angeblich, natürlich nicht faktisch, auf dem angeblich Theseus schon nach Kreta gefahren war und wieder zurückgekommen war. Und dieses Schiff wurde dann immer verschickt, um nach Delos zu fahren. Also man sieht sozusagen, das war schon eine relativ lange Strecke. Das zog sich also bei ungünstigem Wetter hin und dadurch verzögert sich der Tod des Sokrates. Delos, muss man allerdings dazu noch sagen, ist auch ein griechisches Name, der auch was bedeutet und der bedeutet so viel wie das Klare oder das Evidente. Also mit anderen Worten, auch da haben wir noch so ein bisschen in dem Dialog die Frage eben nach dieser Schau drin. Dann ist jetzt die Frage natürlich, wie geht der Text jetzt eigentlich damit um und wie geht er mit dieser Form der Frage nach der Sichtbarkeit, die in der Theorie drin steckt, um? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja denkt, Loslösung der Seele vom Körper müsste ja eigentlich heißen, sehen ist nicht mehr möglich. Weil sehen braucht Augen. Aber wenn man sich den Text genauer anguckt, ist es auch tatsächlich so, dass diese Loslösung der Seele, Psyche, vom Körper, nicht unbedingt eine Aufhebung des Sehens bedeutet, sondern nur eine Aufhebung einer besonderen Form des Sehens, nämlich derjenigen Form des Sehens, die von Platon als Aisthesis, also sozusagen sinnliche Wahrnehmung bezeichnet wird. Und er beschreibt, dass dieses Sehen ein Sehen vermittels des Körpers sei. To diatu somatos skopei. Also ein Sehen vermittels des Körpers, durch den Körper hindurch, ein indirektes Sehen. Und damit ist eigentlich schon der Gedanke klar, auf welche Weise er jetzt dieses Sehen der Theorie wieder als Sehen retten kann. Denn es liegt ja auf der Hand, wenn das hier das eine vermittelt ist und vermittelt des Körpers ist und dadurch irgendwie falsch und nicht so gut wie dasjenige Sehen durch das Denken, dann muss dieses andere Sehen eben ein unmittelbares Sehen sein. Und genau so kommt das, steht es dann auch im Text. Da haben wir sozusagen eben dieses Theorein des Wahren als einem Anfassen, Haptomai, der Wahrheit durch die Seele. Die Seele berührt und begreift und dieses Empfinden wird dann Einsicht, Phronesis genannt. Das heißt, wir sind weiterhin in einer Form der Sinnlichkeit, bloß ist es eine Sinnlichkeit ohne Körper. Das sind Sachen, die man bei Platon eigentlich nicht erwarten würde, die man allerdings in mehreren Dialogen findet. Also zum Beispiel ist der Phaidros so ein Text, in dem er auch eine überhimmlische Schau entwickelt, wo auch sehr klar ist, dass da ständig sinnliche Verben gebraucht werden. Und man fragt sich immer, ist das jetzt alles nur metaphorisch? Und ich würde immer sagen, nein, es ist nicht nur metaphorisch. Es sind keine bloßen Metaphern, sondern es gibt einfach nur Fragen. Die Frage, wie verhält sich diese Sinnlichkeit zu der Sinnlichkeit durch den Körper? Und die Sinnlichkeit durch den Körper findet Platon natürlich falsch. Aber man könnte, um es jetzt platt zu sagen, sagen, dass die Theorie also nicht anästhetisch ist, dass sie also nicht versucht, einfach die Aisthesis zu negieren, sondern, so würde ich sagen, hyperästhetisch. Nämlich ein besseres Sehen, ein durch den Körper nicht behindertes Sehen ist. Also, dass man auch daher auf der einen Seite ein schlechtes Fühlen hat, das ist sozusagen dasjenige, was dann Pathos ist, aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass der Intellekt komplett gefühllos wäre, der fühlt bloß auf eine feinere und bessere Weise. Also greift die Seele auf ihre Form der Schau nun zurück und sieht vermittels ihrer selbst, und das ist jetzt die Formulierung, die antwortet auf vermittels des Körpers sehen. Also kat auten skopä ist das hier. Dann ist das einfach eine bessere Form der Sichtbarkeit. Und das ist sozusagen die Theorie, die Platon entwickelt. Also Theorie ist sozusagen weiterhin eine Form der Sichtbarkeit, aber sie übertrifft die Theorie, die wir sozusagen dann kultisch haben und die diese Schaugesandtschaften haben und die diese Events betrifft. Dabei kann man auch schon noch festhalten, Sichtbarkeit heißt hier so viel wie auf der einen Seite jedem zugänglich, potenziell, aber doch versteckt, allgemein, gilt für alle und doch nur für Eingeweihte. Und das ist im Prinzip genau das, wie es das Verhältnis in der Polis auch war. Also wie bei einer Theorie als Schaugesandtschaft. Es ist sozusagen für alle da, aber immer nur die Eingeweihten können es sehen, beziehungsweise es ist nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar. Also wir haben sozusagen Schau und Spektakel von etwas Rarem und potenziell Heiligem, das aber nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Allgemeinheit von Wert und von Geltung ist. Und damit eine Form der Wahrheit. In der Wahrheit liegt allerdings genau der Unterschied. Denn die Theoria der Polis, also diese rituelle Theoria, ist die Schau von etwas durch Macht und Religion definiertem und dadurch proklamiertem Wahren. Es ist im Prinzip sogar eine Form der Proklamation, könnte man sagen. Also man hat die Wahrheit und die wird sozusagen dadurch, dass sie sichtbar gemacht wird, wird die ausgestellt. Die Theoria bei Platon ist allerdings stattdessen unabhängig von dem religiösen und administrativen Status der Person. Also im Prinzip kann jeder aber abhängig von seiner philosophischen Exzellenz. Und ich hätte jetzt gerne gesagt von seiner oder ihrer, aber es ist hier leider Platon und da muss man leider sagen, also gendermäßig ist das nicht korrekt, das lässt sich auch nicht retten. Damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, denn jetzt ist die Frage, wie verhält sich denn diese Theorie jetzt zum Markt? Was ist also die Ökonomie dieser Sichtbarkeit? Ich hatte, war schon gerade auf den Ort des Gefängnisses eingegangen. Also hier ist die Agora in Athen verortet. Und jetzt werde ich noch auf ein paar andere Orte eingehen. Athen ist zu dem Zeitpunkt in etwa 2x2 Kilometer groß. Also ich würde mal sagen, so vergleichbar mit Meersburg vielleicht. Hat 40.000 Einwohner, 10.000 weniger als Ravensburg. Und die meisten davon sind Sklaven. Das sage ich deshalb, weil man es normalerweise überschätzt. Denn man weiß ja, was hat das für eine große Bedeutung gehabt, diese Parmenikes da. Aber eigentlich ist diese intellektuelle Elite, kann man sich ja vorstellen, es ist eine Gruppe von so Dunbar's Number, 150, die kennen sich alle gegenseitig. Viel mehr ist das nicht. Und die Agora ist also sozusagen im Prinzip von der Größe eines hiesigen Wochenmarkts, natürlich etwas belebter, weil Markt damals halt ein bisschen mehr wert war als heute, es gab ja keine Supermärkte, aber im Prinzip haben wir solche Ausmaße. Also es ist nicht irgendwie so, dass man denkt, man geht jetzt auf so die Pariser Märkte und verliert sich da in der Menge, sondern es ist überschaubar. Man sieht, wer da ist und man trifft sich da. Die Agora sieht jetzt so aus, ich habe ein anderes Bild ja gerade gezeigt, also hier ist nochmal die Heliaia auf der einen Seite und ich habe jetzt verschiedene Farben markiert, denn an denen erkennt man eigentlich relativ gut, wie sich die Agora entwickelt hat. Denn auf der einen Seite haben wir sozusagen die religiösen Gebäude, das ist sozusagen die dominieren, wobei man allerdings dabei sagen muss, da hat man die Stoen. Das sind also so Säulengänge, die stehen offen und sind halb religiös, sind so geweiht, aber geht jeder rein. Was sehr wichtig ist für die Unterscheidung, für einen Archäologen habe ich gelernt bei dem Kollegen Morphomata, da waren viele Archäologen, für die griechische Kultur im Gegensatz zur römischen Kultur. Die römische trennte sehr stark ein Heiliges von einem Profanen, also das, was im Tempel war, von dem, was außerhalb des Tempels war, die griechische nicht. Der Unterschied da sehr, sehr wenig. Dann haben wir die Gebäude der Macht sozusagen, der weltlichen Macht. Und eigentlich sieht man hier sehr schön, wie sich so ein Ort entwickelt im Laufe der Zeit. Denn nun, das Geld gibt es sozusagen zu dieser Zeit erst seit 100, 150 Jahren. Bis dahin gab es keins. Und insofern sind auch hier die Geschäfte auf der einen Seite und die Münzanlage auf der anderen Seite an den Rand gedrängt. Da war kein Platz mehr dafür erstmal und dann mussten die da aber trotzdem rein, weil sozusagen neben Religion und Macht auch das Geld dann eine Rolle spielt. Ich denke an der Stelle, wenn man sich so das jetzt versucht zu erzählen, kann man auch ein paar Gedanken anschließen. Wie verhält es sich denn jetzt, wenn man diese Geschichte so erzählt, mit der Frage nach der Wahrheit an diesem Ort? Denn eigentlich ist ein Marktplatz, müsste man ja sagen, nicht unbedingt ein Ort der Wahrheit, sondern eher ein Ort der Begegnung. Vielleicht gibt es so etwas wie lebenspraktische Richtigkeit, gibt es Gerüchte, Austausch, aber nicht die Frage, ist das jetzt wahr oder nicht, sondern stimmt das, ist das stimmig, passt das irgendwie so. Das ist im Prinzip die Frage. Aber auf der anderen Seite ist es relativ klar, dass Wahrheit ein wunderbares Instrument ist, um auf der einen Seite Religion zu etablieren und auf der anderen Seite Macht zu etablieren. Und das kann man eigentlich wunderbar auch auf eine sehr platte und einfache, ich neige öfters zum Platten und Plakativen, an Michel Foucault anschließen und seine Ordnung der Diskurse. Denn man kann hier sehen, was passiert sozusagen mit dieser ganzen wabernden Rede, wenn es in die Macht geht. Man muss da sagen, okay, darf nur noch eine Wahrheit geben und dadurch gibt es überhaupt erst die Wahrheit. Und diese eine Wahrheit hat irgendwie eine Dimension des besonderen Wertes und des besonderen Status. Dadurch ist sie an Macht und Religion so gut anschließbar. Und sie muss dafür verknappt werden. Und zwar einerseits dadurch, dass man reguliert, was gesagt werden kann, wie es gesagt werden kann und wer überhaupt was sagen kann. Und dieses Was und Wie und Wer, das ist im Prinzip auch die Sache, bei der man hier jetzt hier sagen kann, wenn man jetzt nochmal an die Theoria zurückdenkt, die da entsprechend geregelt ist. Es ist, muss jetzt ja nicht ums Reden alleine gehen, sondern es geht ja auch um Sichtbarkeit. Denn erstmal ist es was, was darf gezeigt werden, wie darf es gezeigt werden, durch in bestimmten rituellen Kontexten. Und dann eben, wer darf, nämlich die spezielle Gesandtschaft. Das heißt, wir haben sozusagen so eine Reduktion, damit dann hinterher eine Sichtbarkeit von Wahrheit erstellt werden kann. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn jetzt später, nachdem wir mehr oder weniger sowas schon haben, dann Geld hier eindringt. Denn Geld hat erstmal, ist erstmal vollkommen neutral gegenüber jeglicher Wahrheit. Aber auf der anderen Seite, und man würde auch sagen, dass Geld, wie soll man jetzt das, was man normalerweise hier so eben außerhalb der Wahrheitsfunktion so redet, wie soll man das jetzt irgendwie geldwirksam verkaufen? Das geht ja eigentlich nicht. Man spricht einfach miteinander, man gibt Informationen weiter, die anderen Leute haben sie dadurch, ohne dass man sie selber hat aufgeben müssen. Also es gibt keine Knappheit. Und dann gleichzeitig entwickelt es sich ständig weiter. Jedes Gespräch entwickelt eigentlich sämtliche Gedanken. Ist ein Produkt, das man im Prinzip nicht als Produkt definieren kann. Man kann es nicht verkaufen. Es wabert so vor sich hin. Aber natürlich, weil sobald man Wahrheit hat, ist die Lage ein bisschen anders. Denn an Wahrheit hängt Status und Wahrheit ist schon verknappt. Und was passiert also, wäre jetzt so die Hypothese, und ich glaube, dass man die eigentlich an Platon ganz gut nachvollziehen kann. Was passiert, wenn man jetzt Geld in diese Konstellation reinbringt? Und da wäre meine These, dass in dem Moment es Leute geben wird, die versuchen werden, Wahrheit zu verkaufen. Und sie werden es natürlich an der Stelle versuchen zu verkaufen, wo es sich lohnt. Mit anderen Worten, wo der Eintritt in die religiöse und weltliche Macht liegt. Dazu müssen diese Leute natürlich erstmal da ausgebildet sein und von da an langsam rausgehen. Diese Hypothese, würde ich sagen, bestätigt sich ganz gut, denn sowohl in China als auch in Griechenland kommt die Philosophie gleichzeitig mit dem Geld auf, erstens. Und die beiden Viten, die man dann so halt so zuschreibt von Thales auf der einen Seite, dem ersten Philosophen, und Konfuzius auf der anderen Seite, ähneln sich auch insofern, als es Leute mit Ämtern sind, die dann schließlich nach draußen gehen und anfangen, ihre Wahrheit auch außerhalb dieser Machtbezirke dann zu äußern. Und man kann es eigentlich auch ganz gut nachvollziehen, was in Griechenland passiert, wenn Wahrheit auf einmal handelbar wird und verkaufbar wird, denn, und das kann man am Stil der Philosophen eigentlich ganz gut betrachten, denn die ersten dieser Philosophen, der ersten dieser Vorsokratiker, die raunen noch mit so einem Ton der großartigen, eindeutigen, heiligen Wahrheit. Das sind unglaublich schwer zu lesende Formen der Rede, die sie produzieren. Geht man 2, 3 Generationen weiter und guckt sich die Sophisten an, haben wir auf einmal ganz andere Formen der Rede. Nämlich, man kann auf einmal versuchen, im Prinzip alles zu sagen. Das Entscheidende ist bloß, es muss gut rüberkommen. Mit anderen Worten haben wir die Konkurrenz, die dann die ausbreitet, wenn man anfängt, sich ausbreitet, wenn man Wahrheit verkauft. Also meine Wahrheit ist die richtige, die andere ist die falsche, führt dazu, dass man eine große Konkurrenz von möglichen Wahrheiten hat. Die Wahrheit pluralisiert sich immer mehr und irgendwann ist es sogar so weit, dass die Wahrheit als Wahrheit im Prinzip nicht mehr wirklich zählt, sondern es geht darum, zu überzeugen. Das heißt, man sagt, also wenn du von mir lernst, wie man hier richtig spricht, dann wirst du hier jeden überzeugen können. Und das heißt, Wahrheit wird als eine Machtfrage verkauft. Der eigentliche Markt, der da ist, ist natürlich der Markt der Ausbildung, um den es da geht. Und entsprechend ist das auch derjenige, der am heikelsten ist. Und siehe da, Sokrates wird gerade verurteilt, weil er angeblich die Jugend verzogen hat. Also weil er die Ausbildung nicht richtig macht, nicht im Interesse der Polis macht, auf eine Weise, die ihm schädlich wird. Das ist offenbar der sensible Punkt, dafür richtet man Leute hin. Ist das natürlich jetzt die Frage, warum haben sie ihn denn hingerichtet? Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, da gab es so einen großen Skandal, nämlich denjenigen des Alkibiades, der von Sokrates ausgebildet und erzogen worden war und auch politisch sehr einflussreich geworden war. allerdings für Athen äußerst schädlich. Er wurde mit dem sogenannten Hermenfrevel in Verbindung gebracht. Also es waren so Statuen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, und der für Athen kritisch war, ein bisschen zerschlagen wurden. Das waren so Statuen mit einem großen Phallus, und angeblich sind halt entweder die Köpfe abgeschlagen worden oder eben diese Genitalien. Und Alcibiades wurde damit in Verbindung gebracht, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo er schon längst mit einem Feldzug losgefahren war. Er hatte nämlich eigentlich, er war ein Kriegstreiber im Prinzip. Er wollte gegen Sparta, also keine Friedenspolitik gegenüber Sparta vollziehen, sondern eine Kriegspolitik. Und er fuhr dann los, dass er damit in Verbindung gebracht wurde und dass er verurteilt worden war in Abwesenheit, und lief sofort zu den Spartanern über. Was für Athen halt tatsächlich sehr problematisch war, also, und damit auch für Sokrates, der ihn ja nun mal erzogen hatte. Man könnte als allerdings natürlich auch sagen, dass vielleicht auch an dem was dran ist, was auf der einen Seite sich in der Apologie des Sokrates finden lässt und auf der anderen Seite allerdings eben auch von Platon stark gemacht wird, nämlich dass Sokrates nicht bereit war, die Wahrheit einfach zu opfern, dass er sozusagen erstens kein Geld nahm, wahrscheinlich, und auf der anderen Seite sich um die eine Wahrheit kümmerte und nicht darum, wie man besonders gut argumentiert. Damit haben wir eigentlich auch Platons Gegenvorwurf gegenüber den Sophisten. Also ich meine, Sophisten hießen die zu dem Zeitpunkt alle. Platon erfindet dann das Wort Philosophie neu, um sich dann irgendwie abzusetzen. Aber Sokrates hätte sich selber wahrscheinlich noch Sophist genannt. Also Philosophen hießen einfach Sophisten. Aber diese bösen Sophisten, die die Wahrheit verkaufen, das war sozusagen Platons Erfindung, also selber zu sagen, er ist jemand anders. Und diese Sophisten verkaufen halt die Wahrheit. Die Wahrheit ist ihnen überhaupt nicht wichtig. Und das ist der große Vorwurf. Wenn man jetzt an der Stelle jetzt sich überlegt, was ist denn jetzt der Vorteil der Theorie? Und damit komme ich jetzt zum Schluss dieses Vortrags. Die Theorie, die er da wieder einführt, ist sozusagen das Gegenmodell zu der Wahrheit, die man einfach so eigentlich nicht mehr ernst nimmt, sondern das ist die eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist Eingeweihten zugänglich. Und da, in der Hinsicht, benutzt er sozusagen die Theoria, wie sie als Ritual vorkommt, um sie dann in die Philosophie einzuführen. Auf der anderen Seite, haben wir gerade gesehen, richtet er sich nicht nur gegen den Markt, sondern auch gegen diese Macht. Denn die Macht basiert auf einer Festlichkeit und Schau, die er wiederum für die schlechte Form der Theorie erklärt. Das heißt, er situiert sich zwischen den beiden Möglichkeiten, die er eigentlich hätte, und vertritt stattdessen eine Wahrheit, die komplett gegen alles, also alle drei Religionen, so wie sie da war, Macht, so wie sie da war, und Geld, so wie es da war, gerichtet ist, indem sie sozusagen sich aus der Polis erhebt. An der Stelle setzt also die Sichtbarkeit an. Und die Sichtbarkeit nutzt er gerade wegen ihres Potenzials zur Wahrheit. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auf die Weise setzt er sich natürlich komplett außerhalb des Marktes, außerhalb der Macht und so weiter. Und Sie, denke ich, merken schon, dass ich diesen Idealismus dem Ideen-Platon nicht ganz abkaufe. Denn man kann natürlich auch sagen, das ist ein wunderbarer Trick, sich hier zu etablieren, und zwar sowohl in der Macht als auch auf dem Markt. Und wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, was tatsächlich passierte, ist exakt, könnte man das auch nennen, wenn man jetzt bösartig ist, als eine Strategie, genau diese Macht und diesen neuen Markt zu etablieren. Denn was tut Platon? Er gründet eine Akademie. Also hier ist sie sozusagen, das hier sind die langen Mauern, da habe ich eine Karte von den langen Mauern genommen, aber hier ist sie außerhalb der Mauern von Athen angesiedelt. Das heißt, das ist der Ort, danach, nach dem Ort ist sie benannt. Und heute sieht das Gelände in etwa so aus. Sie hatte damals ein Sportgelände und ein Diskutier- und Bibliotheksgelände und hatte einen beschränkten Zutritt. Man musste Geometrie können, aber kein Geld bezahlen. Es wurde kein Geld bezahlt. Trotzdem war es eine sehr gute Marktstrategie, denn sowas baut man nicht einfach ohne Geld. Es war eine Marktstrategie, wo man sagen konnte, ja, hier gab es Leute, die sowas gesponsert haben. Warum haben die das gesponsert? Weil diese Form der Wahrheit ihnen wichtig war. Und damit und gleichzeitig wurden da natürlich auch Ideen entwickelt, wie Staaten eigentlich auszusehen hätten und wie man sich wieder in die Politik einmischt. Und das war sozusagen das, was Platon dann hinterher auch versucht hat zu tun. Er hat sozusagen also jetzt seine Form der Theorie nicht einfach gegen das, was wir bisher beschrieben hatten, entwickelt, sondern als eine neue Form davon, als eine neue, sehr effiziente Form. Und diese Form war auch erfolgreicher, als Platon selbst hat wollen können. Denn in dieser Akademie studierte halt sein Schüler Aristoteles und der fand die Idee so gut, dass er diesmal mit nicht mehr athenischem, sondern makedonischem Geld das Lykaion nach Athen gebaut hat. Das ist im Prinzip eine Kopie der Academia gewesen und war sozusagen das Gegenmodell, sodass wir die beiden Schulen, Platon und Aristoteles, in ähnlichen Institutionen verortet haben, die im Prinzip auf ihre Weise Theorie betreiben, und zwar dadurch, dass sie eben aus der Sichtbarkeit in das, was wir heute Theorie nennen, gegangen sind und eine neue Form und das Ganze auf einem anderen Markt situiert haben. Und das war im Prinzip das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Vielen Dank.